Liebe Gemeinde, das Attentat auf den Papst löste weltweit Bestürzung aus. Damals im Mai 1981, als der Türke Mehmet Ali Akşa auf dem Petersplatz Papst Johannes Paul II. Mit Pistolenschüssen niederstreckte. Viele von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Was aber nur die engsten Begleiter miterlebt haben, waren die spontanen Gebete, die der Papst in dieser Situation nach Aussagen seiner engsten Begleiter gesprochen haben soll. Maria, meine Mutter, soll er immer wieder gerufen haben. Und als er 15 Minuten später im Gemelli-Hospital in Bewusstlosigkeit verfiel, sagen die Zeugen, soll dieses Gebet immer noch auf seinen Lippen gewesen sein. Maria, meine Mutter. Genau ein Jahr danach, am 13. Mai 1982, ging der Papst nach Fatima in Portugal, wo es nach katholischer Tradition 1917 eine besondere Marienerscheinung gegeben haben soll. Und dort dankte der Papst dann noch einmal besonders Maria, denn er war nach eigenen Worten überzeugt, Zitat, dass sie mich aus der Gefahr gerettet hat. In allem, was geschah, sah ich eine besondere Bewahrung durch unsere liebe Frau. Das ist eine typisch katholische Formel für Maria, durch unsere liebe Frau. Manche Kirchen heißen auch so, unserer lieben Frau. Als der Nachnachfolger von Papst Johannes Paul, Papst Franziskus, vor einem Jahr sein bis dahin wichtigstes apostolisches Lehrschreiben veröffentlichte, beendete er dies mit einem Gebet, das man dort auch nachlesen kann, nicht zu Jesus, sondern zu Maria. In diesem Gebet heißt es unter anderem, du Maria versammeltest die Jünger in der Erwartung des Heiligen Geistes, damit die missionarische Kirche entstehen konnte. Du, Jungfrau des hörenden Herzens, Mutter der Liebe, tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist, damit sie niemals stillsteht in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen, bitte für uns. Amen. Halleluja. Nach katholischem Verständnis ist Maria viel, viel mehr als nur eine Fürsprecherin, sondern sie wird offiziell und ausdrücklich als unsere Miterlöserin ausgerufen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das verbindlich so formuliert, Zitat, dass Maria in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz, wo sie nicht ohne göttliche Absicht stand, heftig mit ihrem Eingeborenen litt und sich mit seinem Opfer in mütterlichem Geist verband, indem sie der Darbringung des Schlachtopfers, das sie geboren hatte, liebevoll zustimmte. Also sozusagen Maria hat der Opferung Jesu ihre Zustimmung gegeben. Sie hat dadurch mitgewirkt, hat ihr Einverständnis gegeben, als ob sie da was zu entscheiden gehabt hätte. Und ähnlich schreibt es dann auch der ja für alle Katholiken maßgebliche Katechismus der katholischen Kirche unter Ziffer 968. Sie hat beim Werk des Erlösers in ganz einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt, das übernatürliche Leben der Seelen wiederherzustellen. Also Maria hat mitgewirkt, geistliches Leben wiederherzustellen. Und in Ziffer 969 heißt es dann, nach ihrer Aufnahme in den Himmel hat sie diese heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt. Also das heißt, sie hat immer noch eine heilbringende Aufgabe und fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter den Titeln der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen, also auch der Heilsmittlerin. Das ist ganz eindeutig. Die römische Kirche lehrt also nicht nur, dass Maria sündlos gewesen sei, darüber hatten wir ja letzten Sonntag gesprochen, sondern sie lehrt auch, dass sie an unserer Erlösung beteiligt gewesen ist. Und dass sie bis heute durch ihre vielfältige Fürbitte fortfährt, uns die Gaben des ewigen Heils zu verschaffen. Zitat Ende. Und im Sinne der katholischen Tradition haben dann Maler und Bildhauer Maria in so eine erhabene Ferne gerückt, in goldenes Licht getaucht, die verklärte, erhöhte Maria. Und das sehen Sie auch auf vielen Skulpturen, die große Maria und das kleine Jesuskind, so in ihrem Arm, ist uns bestimmt schon in verschiedenen Darstellungen aufgefallen. Die große, verklärte Maria und das kleine Jesuskind. Und jetzt wollen wir es wieder wie letzten Sonntag machen. Wir wollen das wieder vergleichen mit dem Porträt, das uns die Bibel von Maria gibt. Der Evangelist, der dazu besonders viel beigetragen hat, war Lukas. Und Lukas war schließlich viel näher dran an Maria als die Päpste und auch die späteren Maler. Lukas' Porträt setzt einen ganz starken Kontrapunkt. Lukas macht von Anfang an deutlich, bei den entscheidenden Dingen sitzen wir mit Maria im selben Boot. Und das Thema heute Morgen lautet deshalb Maria, eine von uns. Maria, eine von uns. Wir sitzen mit ihr im selben Boot. Alles beginnt in einer Kleinstadt namens Nazareth im Norden Israels, eigentlich ein Provinznest. Inzwischen ist Nazareth ja eine moderne Stadt geworden, die auch den Touristen einiges bietet. Jeder fotobegeisterte Tourist wird wahrscheinlich irgendwann mal versuchen, die berühmte Verkündigungskirche in Nazareth zu fotografieren. Das ist gar nicht so einfach, ohne großen Weitwinkel. Einfach weil die so groß ist, weil diese Kirche so eine ausladende Eingangsfront hat. Wer hätte das gedacht? Dass Nazareth einmal in aller Welt bekannt sein würde, dass man hier jemals eine prachtvolle, repräsentative Kirche hinstellen würde. Diese Kirche verdankt sich einem einzigen Ereignis. Eigentlich war es nur ein kurzes Gespräch. Ein Gespräch, das Nazareth berühmt machte. Und die junge Frau, mit der dieses Gespräch geführt wurde, war völlig unbekannt, unbedeutend. Sie hatte nichts, was auf den ersten Blick aufgefallen wäre. Eine von uns eben, diese Maria, ein normales junges Mädchen. Sie sitzt nicht da mit einem Heiligenschein. Sie hat keine übernatürlichen Kräfte. Sie ist auch nicht besonders fromm auf die Welt gekommen, schon gar nicht sündlos. Sie wartet auch nicht auf einen Boten Gottes, sondern sie wartet auf etwas ganz anderes. Auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten, dem Zimmermann Josef. Darauf wartet sie. Zwischen den beiden bestand ein rechtsgültiges Eheversprechen. Und so steht es hier in unserem Text auch. Und da wollen wir jetzt die ersten Verse lesen. Lukas 1, Abvers 26. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause Davids. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei begrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Soweit zunächst. Sie war vertraut, ein Mann mit Namen Josefs, das hieß, sie war verlobt. Verlobung bedeutete damals noch mehr als heute. Verlobung war ein rechtsgültiges Eheversprechen. Das war ein Ehevertrag, den man geschlossen hatte. Danach erst, das war der nächste Schritt, das war noch nicht geschehen, zog man öffentlich zusammen einige Zeit später und dann erst lebte man zusammen. Dann auch kam es erst zur sexuellen Gemeinschaft. Also das war bis dahin definitiv noch nicht geschehen. Der zweite Teil, dieses Zusammenziehen und dann zusammenleben und dann die Ehe auch wirklich offiziell beginnen, der sollte erst noch kommen. Darauf wartet Maria jetzt. Sie war also alles andere als darauf vorbereitet, in die Weltgeschichte einzugehen. Und wenn ihr damals jemand erzählt hätte, dass wir heute über sie predigen werden, dann hätte sie bestimmt das überhaupt nicht einordnen können. In Nazareth hatte man keine großen Flausen im Kopf. Ihre Zukunft stellte Maria sich ganz normal vor, als eine harmonische Ehe mit einem Tischler namens Josef, eben Frau Tischler. Darauf ging sie zu. Maria, Frau Tischler. Das hätte gepasst. In gewisser Weise ist sie das auch geblieben, die Frau Tischler. Aber trotzdem wurde ihr Leben aufgewühlt und umgekrempelt und kam in ganz andere Bahnen, als sie jemals erwartet hätte. Weil der lebendige Gott mit diesem Mädchen aus der kleinen Stadt etwas vorhatte. Und das macht sie so interessant für uns. Ihr Lieben, bei uns ist das ähnlich. Wenn Gott mit einem Menschen etwas vorhat, wenn Gott in das Leben eines Menschen hineinkommt, dann bleibt dieser Mensch in der Regel das, was er vorher war. Bahnbeamter, Informatiker, Familienmutter, Lehrerin, Wissenschaftler, liebe, gute, fürsorgliche Oma. Der Mensch bleibt das, was er war im Prinzip. Student, Schüler, Auszubildender, Lehrling. Und dennoch wird das Leben dieses Bahnbeamten, dieser Lehrerin, dieses Schülers, dieses Wissenschaftlers, dieses Informatikers, dieser Familienmutter, dieser lieben, guten Oma grundlegend umgestürzt. Es bekommt eine Dimension, die alles in ein anderes Licht hüllt. Es enthält eine neue Farbe, die alles in einen anderen Glanz taucht. So ist es, wenn Jesus ein Leben mit Beschlag belegt. Maria ist eine von uns. An Maria selbst war nichts Besonderes, aber Gott hat etwas Besonderes mit ihrem Leben gemacht. Und Lukas, der Mediziner, aus dessen Leben Gott auch etwas Besonderes gemacht hat, der berichtet uns nun genau von jenem Augenblick, in dem die junge Frau das erfährt. Vielleicht hat sie es dem Lukas später auch selbst erzählt. Lukas sagt ja, dass er die Zeugen, die Beteiligten ausführlich befragt hätte. Wahrscheinlich hat Maria ihm das selbst berichtet. So einzigartig das damals war, was Maria erlebte, sie bleibt eine von uns. Denn das Entscheidende, was in ihrem Leben passiert ist, das Entscheidende, das können wir auch erfahren. In diesem Bericht kommt Maria dreimal selbst zu Wort. Wenn Sie das nochmal in Ruhe zu Hause nachlesen, in Vers 34, ab Vers 38, ab Vers 46. Und dabei gibt Maria uns jedes Mal ein Stück von ihrem Innersten preis, um zu erkennen. Nicht Josef kommt zu Besuch in dieser Situation, wie Lukas uns schildert, sondern der Engel Gabriel. Und Maria weiß überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll. Sie weiß überhaupt nicht, wie sie das einordnen soll. Mehr als 400 Jahre war in Israel kein solcher Bote mehr erschienen. Zumindest war es nicht bekannt. Jetzt, vor 6 Monaten, war einer bei Zacharias und Elisabeth gewesen. Das hatte sie sicherlich gehört bei ihren Angehörigen. Und jetzt kommt er zu ihr. Und Gabriel ist eben einer von 2 Engeln, die in der Bibel namentlich genannt werden. Gabriel war allen frommen Juden bestens bekannt aus dem Alten Testament. Und er beginnt mit einer alltäglichen Grußformel und einem ermutigenden Zuspruch. Er sagt, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Entschuldigung. Im Laufe der Geschichte hat sich eine falsche Übersetzung breit gemacht. Man hat aus du Begnadete gemacht, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. So als wäre Maria selbst eine Quelle der Gnade, aus der sie Gnade an andere weitergeben könnte. Aber das steht hier nicht. Im Urtext steht, Maria, du wirst von Gott mit Gnade beschenkt. Maria, du wirst begnadigt. Das steht hier. Und dann noch der Zusatz, du begnadigte Maria, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, Maria. Offensichtlich hatte Maria Angst, weil diese eigenartige Begegnung sie zunächst schockiert. Lesen wir nochmal ab Vers 28. Der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Wo kommt der her auf Deutsch? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und sie, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach sie, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Was für eine Situation. Was für eine Botschaft. Bei Zacharias, da war die Begegnung mit dem Engel noch im Tempel passiert. Das war eine imposante Kulisse, ein Gottesdienst drumherum. Zacharias, der Priester, erfährt, dass er und seine Frau im hohen Alter nochmal auf natürliche Weise ein Kind bekommen werden. Aber hier bei Maria, da sind wir nicht im Tempel. Das ist noch viel, viel direkter, viel krasser, viel persönlicher. Da sind wir in der Wohnstube. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer steht ein Engel. So etwa ist das. Ein Bote Gottes. Der Rahmen ist noch viel privater. Die Botschaft dafür ist noch viel größer als bei Zacharias. Jesus wird kommen. Das heißt, Gott rettet. Er wird der Sohn des Höchsten sein. Gottes Sohn. Er wird den Thron seines Vaters David, seines Vorfahren David wieder aufleben lassen. Diese Davids-Dynastie war inzwischen ja machtlos geworden. war nur noch ein Schatten ihrer selbst, ein Schatten aus der Vergangenheit. Und das Kind wird den Thron Davids erneuern und das wird nicht regional begrenzt sein. Er wird König über das Haus Jakob werden, über ganz Israel. Und noch mehr, in Ewigkeit wird sein Reich sein. Sein Reich wird kein Ende haben. Unvorstellbar. Unvorstellbar groß. Hier haben wir, wenn Sie so wollen, eine theologische Kurzbiografie von Jesus, die nichts zu wünschen übrig lässt. Gott rettet, er ist der Jesus, er ist der Sohn des Höchsten, er wird den Thron seines Vaters David übernehmen und seine Herrschaft in der Welt wird kein Ende haben. Das ist eine Kurzfassung der Christologie, der Beschreibung dessen, wer Jesus ist. Und was soll dieses junge Mädchen, diese junge Frau damit anfangen, die das zum ersten Mal so hört? Die kannte die Vorlagen aus dem Alten Testament sicherlich, aber wie wird sie jetzt reagieren? Dass sie das Alte Testament gut kannte, sieht man an ihrem Gebet später. Aber was soll sie mit dieser riesigen Botschaft anfangen? Und dann kommen die ersten Worte, die wir hier von Maria hören. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß. Merken Sie, das ist so herrlich normal. Was Maria zunächst beschäftigt, ist noch nicht die Person, die sie da austragen soll, sondern die Tatsache, dass sie bald schwanger werden soll. Ist doch klar. Und so viel ist ihr schon klar, der Engel hat nicht von irgendeiner fernen Zukunft gesprochen, wenn sie mal mit Josef verheiratet ist, sondern es wird noch vorher sein, also schon bald der Fall sein, bald bevor sie mit Josef verheiratet sein wird. Aber das kann nicht sein, weiß Maria. Was soll das bedeuten? Wie soll das gehen? Und spannend ist jetzt, wie Maria die Frage stellt. Ich meine, wir hören ja nicht den Live-Mitschnitt, mit welcher Betonung sie das sagt. Aber wir sehen, wie der Engel darauf reagiert. Und daran können wir erkennen, dass Maria diese Frage gläubig gestellt hat, vertrauensvoll und nicht zweifelnd. Ja, Zacharias hatte in der ähnlichen Situation auch zurückgefragt, aber er hatte gezweifelt. Und deswegen hat der Engel ihn auch gleich kritisiert und hat ihn gleich zum Verstummen gebracht. Bei Maria reagiert der Engel ganz anders. Er sagt in Vers 45, selig bist du, die du geglaubt hast. Also wir müssen das mit einpreisen, wenn wir den Ton versuchen rauszubekommen, in dem Maria ihre Frage gestellt hat. Maria glaubt das. Sie weiß nur nicht, wie es gehen soll. Sie reagiert nicht mit Misstrauen, sie reagiert mit Glauben, mit Vertrauen. Der Engel kritisiert sie nicht, sondern lobt sie. Marias Frage, wie soll das gehen, ist von dem Motiv geleitet, dass sie Gott verstehen will. Sie will Gott verstehen. Aber dazu braucht sie Gottes Hilfe, Gottes Unterweisung. Und das ist das Erste, was uns hier mit Maria verbindet, wo wir mit Maria in einem Boot sitzen. Wir brauchen Gottes Belehrung. Wir brauchen Gottes Belehrung. Maria will sich nicht wehren, Maria will verstehen, was Gott ihr da ausrichten lässt. Und diese Haltung lobt Gott, diese Haltung lobt der Engel. Diese Haltung sollen wir deshalb auch haben, wir sollen Gott verstehen wollen. Bitte, Herr, belehre mich. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe von deinen Wegen. Aber ich will es nicht anzweifeln, sondern ich will dich verstehen, Gott, belehre mich. Wir brauchen Belehrung wie Maria. Maria will von Gott denken lernen. Mit Gott leben heißt ja nicht, dass wir von einem bestimmten Tag an anfangen, unser Denken einzustellen, sondern im Gegenteil, dass wir von einem bestimmten Tag an anfangen, alles im Lichte Gottes zu denken. Mit Jesus leben heißt ja nicht, dass unser Denken kleiner wird, sondern größer, dass unser Denken primitiver wird, sondern differenzierter, dass unser Denken weniger ausgeprägt wird, nein, viel, viel mehr. Und wenn wir Gott verstehen wollen, dann müssen wir Fragen stellen. Wie soll das zugehen? Maria weiß, dass sie auf natürlichem Wege vor ihrer Hochzeit nicht schwanger werden kann. Dazu muss sie nicht Gynäkologin sein, um das zu wissen. Das Entscheidende weiß sie auch so. Und sie formuliert das sehr feinfühlig. Ich weiß von keinem Mann. Damit umschreibt sie einfach die Tatsache, dass sie noch Jungfrau ist. Sehr feinfühlig, sehr taktvoll ausgedrückt. Sehr behutsam. Und dass sie auch bis zur Hochzeit Jungfrau zu bleiben gedenkt. Maria und ihr Verlobter haben das aus Überzeugung so gelebt. Wahre Liebe wartet, weil sie Gottes Schöpfungsordnung akzeptiert haben, dass der Geschlechtsverkehr eben seinen Platz in der Ehe hat. Und nur dort, dass der Geschlechtsverkehr seinen Platz nach biblischem Verständnis nur in der Ehe hat. Und das nicht nur mal wegen der Kinder. Also manche sagen, nee, jetzt, wo wir Kinder wollen, da heiraten wir. Vorher haben wir eben so zusammen geschlafen. Sondern auch deshalb, selbst wenn keine Kinder geplant sind, weil sich allein in diesem Schutzraum der Ehe die Sexualität in einer Weise entfalten und Erfüllung finden kann, wie es der Schöpfer vorgesehen hat. Wahre Liebe wartet. Das haben Maria und Josef gelebt. Davon waren sie überzeugt. Und umso aufgescheuchter muss sie jetzt sein. Sie will Gott verstehen. Sie staunt, aber sie sperrt sich nicht. Sie ist verwirrt, aber sie verschließt sich nicht. Sie hätte ja auch wie Zacharias reagieren können, sagen, absolut unmöglich, kann nicht sein. Oder wie Sarah, Abrahams Frau, 2000 Jahre vorher. Sie wissen, wie Sarah reagierte? Sie lachte. Sagt, unmöglich, was soll das? Maria reagiert völlig anders. Das ist hochinteressant. Überlegen Sie mal, Zacharias und Elisabeth wussten angesichts ihres Alters, dass es unwahrscheinlich war, noch ein Kind zu bekommen. Maria weiß aufgrund ihres Jungfrauenstatus, dass es unmöglich ist. Das ist nochmal ein Unterschied. Sie hat es eigentlich nochmal schwerer als Zacharias und Elisabeth. Genauso ja Josef. Als er von dem Kind erfährt, geht er als allerersten Impuls natürlich davon aus, dass Maria ihn betrogen hat. Ist auch logisch. Und das gilt doch bis heute. Nur der kann das Außergewöhnliche erkennen, der das Normale kennt. Das ist doch ganz logisch. Wer nicht weiß, wie die Naturgesetze funktionieren, der kennt auch nicht, wenn sie außer Kraft gesetzt werden. Auch für einen Christen ist klar, dass ein Stein nach unten fällt. Und eine Schwangerschaft das Ergebnis bestimmter biologischer Vorgänge ist. Das ist einem Christen auch klar. Er kennt auch das Normale. Aber ein Christ weiß auch, dass Jesus aus 5 Broten einmal mehrere Tausend gemacht hat. Das weiß ein Christ auch. Dass Gott allmächtig ist, das weiß ein Christ auch. Das kann er auch einbauen in sein Denken. Wenn einer anfängt, mit dem lebendigen Gott zu rechnen, ich sag's nochmal, dann wird sein Denken nicht enger, dann wird sein Denken nicht kleinkariert, das kann gar nicht sein, sondern wird sein Denken differenzierter, weil er mit einer viel größeren Wirklichkeit zu rechnen beginnt. Wenn einer seine Tür für Gott aufmacht, dann wird auch der Mief engstirniger Vorurteile weggepustet von Gottes frischem Wind. Maria will Gott verstehen, das ist die Haltung, mit der sie nachfragt. Ihr Lieben, wir brauchen Gottes Belehrung. Und sehen Sie, wie einfühlsam Gabriel auf diesen Verstehenswunsch eingeht. Er antwortet nicht, Mund halten, Kopf einziehen, Glauben, Schluss aus. Sagt er nicht. Er verbietet nicht die Frage. Er sagt nicht, Maria, was bist du rationalistisch, dass du es als verstehen musst. Sondern er erklärt, was geschehen wird. Und er liefert der Maria Argumente, handfest apologetische Argumente, warum die das akzeptieren kann, ohne ihr intellektuelles Gewissen an der Garderobe abgeben zu müssen. Zunächst die Erklärung des menschlich Unerklärlichen. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Merken Sie, wie abstrakt der Bote diesen Vorgang beschreibt. Wie abstrakt, wie andeutend. Das heißt, durch den Heiligen Geist wird Gott dir in besonderer Weise nahe sein. Das wird nicht weiter ausgeführt. Und Gottes Macht wird dich, da steht im Griechischen episkiazo, wird dich überschatten. Gottes Macht wird über dir sein, wird über dir wunderhaft an dir handeln. Was hier geschieht, ist im Grunde genommen ein souveräner Schöpfungsakt, durch den Gott bewirkt, ein Schöpfungsakt, durch den Gott bewirkt, dass in Marias Leib sein eigener Sohn als Baby in diese Welt hineinkommt. So wundersam und ungreifbar dieser Schöpfungsakt, so normal verläuft dann die 9-monatige Embryonalentwicklung. Und das Ergebnis am Ende, das ist dann auch konkret und knuddelig, das kann man in den Arm nehmen. Das Ergebnis, das da rauskommt, das schreit nach Milch und trinkt und braucht Windeln und Babynahrung. Das ist dann sehr konkret. Des ewigen Vaters einzig Kind man jetzt in der Krippen findet. Und ist ein Kindlein worden, klein, das alle Welt erhält allein. Was für ein Wunder. Und so erklärt es der Engel Maria. Maria ist in diesem Geschehen nicht mehr oder weniger als ein Gefäß, in das hinein Gott seinen Sohn gibt, Mensch werden lässt, diesen Sohn, der ja schon von Ewigkeit her bei ihm war und den Gott jetzt in eine Frau hineingibt. Welch ein Wunder. Und vergleichen Sie im Gegensatz dazu mal diese spektakulären Geburtsmythen in der Religionsgeschichte. Dann sehen Sie den krassen Unterschied zwischen dem wahren Gott und den menschlich erfundenen Religionen. Der Maya-Mythos der mexikanischen Indianer sagt, dass die Empfängnis einer Jungfrau aus dem Speichel eines Ermordeten erfolgt. Die Babylonier glauben, dass der Götze Tammuz in der Priesterin Semiramis durch einen Sonnenstrahl gezeugt wurde. Und das ist das Beste an der Zeugung Buddhas, soll in wundersamer Weise ein weißer Elefant beteiligt gewesen sein. Das kann man sich dann schon fast wieder vorstellen. Das war jetzt nicht politisch korrekt. Also das sind ganz, ganz spektakuläre, drastische, menschliche Geschichten und Erfindungen. Und wie anders hier bei Maria. Ganz abstrakt. Es bleibt über dem allen der Schleier des Geheimnisses. Aber dass es geschieht, dass Gott die Macht hat, dafür nennt der Bote zwei handfeste Gründe. Vers 36 sagt er, denk doch an Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger, in ihrem Alter. Und sie galt immer als unfruchtbar. Und Vers 37, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das erste Argument ist ein Erfahrungsargument. Auch bei Elisabeth war es unwahrscheinlich. Denke, und trotzdem hat Gott ihr das geschenkt. Und es hat geklappt, du siehst es doch. 6 Monate schon schwanger, die Schwangerschaft ist voll angelaufen. Das ist genauso gekommen, wie ich gesagt habe. Das ist das Erfahrungsargument. Und Vers 37 ist das prinzipielle Argument, nämlich der Verweis auf Gottes Allmacht. Denk doch dran, bei Gott ist kein Ding unmöglich, Maria. Das sind die beiden Denkhilfen, die Gott der Maria ins Gedächtnis ruft. Und C.S. Lewis hat zu Recht gesagt, es ist für uns nicht leichter oder schwerer, diese Sache zu akzeptieren, als es für die Maria war. Weil wir die gleichen grundsätzlichen Voraussetzungen haben. Wir wissen, wenn wir Mediziner sind, vielleicht ein paar gynäkologische Details mehr. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende wusste Maria genauso wie wir. Und wissen wir wie Maria. Also ein Erfahrungsargument, ein prinzipielles Argument. Und ich bin einigermaßen sicher, dass Maria in diesen Minuten oder einige Zeit danach noch ein drittes Argument eingefallen ist. Wissen Sie welches? Das vom letzten Sonntag. Das Argument aus Jesaja 7, Vers 14. Das ist von den Malern oft abgebildet worden. Maria sitzt vor einem großen Buch, einer hebräischen Bibel. Und der Engel, der zu Maria kommt, deutet mit dem Finger auf eine Stelle in der aufgeschlagenen hebräischen Bibel. Als ein Freund mir vor einigen Jahren eine Karte mit einem solchen Bild schickte, schrieb er dazu, ob es nicht doch Jesaja 7, Vers 14 ist, worauf der Engel deutet? Und genau so ist es. Da steht mehr als 700 Jahre vor Christus, wir haben das letzten Sonntag gesehen, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und das wird der Sohn Gottes sein. Und daran wird Maria sicherlich auch gedacht haben. Und schon damals gab es eine griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und wissen Sie, was da für Jungfrau steht? Das haben wir letzten Sonntag auch gesehen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht für Jungfrau Parthenos. Und in der Biologie gibt es diesen Begriff ja bis heute. Parthenogenese. Parthenogenese, das meint das gleiche, Jungfernzeugung. Und das kann man zum Beispiel am Fall der indischen Stabheuschrecke zeigen, was Parthenogenese ist. Müssen Sie vielleicht mal für Bio lernen. Also daran wird Maria sich auch erinnert haben. Es steht mit der Parthenos schon in Jesaja 7, Vers 14. Gott hat das sogar angekündigt. Also Elisabeth, der Erfahrungsbeweis. Vergleiche Elisabeth, bedenke Gottes Allmacht. Lies Jesaja 7, Vers 14. Maria hat genügend Argumente, in Gottes Linien zu denken und Gott zu vertrauen. Maria will Gott verstehen und sie fragt nach Gottes Belehrung und sie bekommt stimmige Argumente an die Hand. Damit ist nicht jede Frage beantwortet, aber sie hat einen Weg, auf dem sie damit umgehen kann, auf dem sie dem nachdenken und damit leben kann. Gott versorgt uns, auch intellektuell. Gott will, dass wir ihn verstehen. Gott lüftet nicht alle Geheimnisse. Gott beantwortet nicht jede einzelne unserer Fragen sofort. Aber Gott will, dass wir verstehen. Und das schenkt er hier dem Maria. Das ist das Erste. Wir brauchen Gottes Belehrung, was unsere persönliche Situation angeht und was Gottes großen Plan betrifft. Und Maria kriegt Gottes Belehrung dafür, was ihre persönliche Situation angeht und was Gottes großen Plan betrifft. Und Gott will uns auch diese Belehrung geben. Er hat mal gesagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte von Gott. Wenn du Erklärung brauchst für bestimmte Fragen deines Lebens, bitte Gott, er will es dir erklären. Und manchmal kannst du auch deine Mitchristen fragen. Die wollen dir auch gerne dabei helfen, mit dir gemeinsam nach Gottes Erklärung zu suchen. Dafür haben wir die Bibel. So, und jetzt läuft dieses Gespräch auf seinen kritischen Punkt zu. Die Frage ist nämlich, wie wird Maria reagieren? Bis jetzt war ihr Denken angesprochen. Jetzt geht es um ihren Gehorsam. Jetzt geht es um die Konsequenzen, die sie persönlich daraus zieht. Und was sagt Maria? Vers 38. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Wie viel Mut gehört zu diesem Satz? Und das ist das Zweite, wo wir mit Maria in einem Boot sitzen. Ihr Lieben, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um Gott zu vertrauen. Wir brauchen Belehrung, ja, aber wir brauchen dann auch Mut, um persönlich die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Wie viel Mut gehört zu diesem Satz, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria spricht ihn bei vollem Bewusstsein und damit gibt sie was? Ihren ganzen weiteren Weg in Gottes Hand. Dazu gehört Mut, ob sie genau weiß, dass damit ihr Tag, ihr Leben von einem Tag auf den anderen völlig durcheinander gewirbelt wird. Ja, das weiß sie. Das ahnt sie in diesem Moment. Und obwohl nach menschlichem Ermessen damit ihre Zukunft überhaupt nicht mehr berechenbar ist, überhaupt nicht mehr planbar. Sie riskiert alles. Wir brauchen Mut, alles zu riskieren für Jesus. Sie riskiert, am Ende als verlassene Verlobte mit einem unehelichen Kind dazustehen. Sie riskiert, den geliebten Menschen zu verlieren. Sie riskiert, in der Geschichte geschmäht zu werden. Aus den Quellen wissen wir, dass die Gegner der Christen in der Folgezeit immer wieder versucht haben, Maria in ein ganz schiefes Licht zu rücken, weil sie damit natürlich Jesus treffen wollten. Aber sie haben auch Maria in ein ganz schiefes Licht gerückt. Der Mischna-Traktat Jebamut, noch vor 70 nach Christus, nennt Jesus, Zitat, einen Bastard von einem Eheweibe. Eine wichtige jüdische Schrift. Und später wird in der rabbinischen Tradition sogar ein Männername auftauchen, mit dem man die Maria nachträglich in Verbindung bringen will. Ein römischer Legionär namens Pantheras, mit dem soll sie ein Verhältnis gehabt haben. All das wird ihr angehängt. Was für eine Gemeinheit, was für eine Diffamierung. Das richtet sich natürlich vor allem gegen Jesus, weil man seine göttliche Würde und seine göttliche Herkunft in Zweifel ziehen will, aber es trifft seine Leute mit. Dennoch sagt Maria ein ganzes Ja. Ein Kenner des Judentums hat das so formuliert. Er hat gesagt, haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was Gott eigentlich der Maria zugemutet hat. Das kann sie niemandem erklären und niemand nimmt ihr das ab, was da geschieht. Bis heute ist in Schulen, Betrieben oder wo Menschen herumstehen, die Jungfrauengeburt Gegenstand von Witzen. Für Maria kann das bedeuten, die Familie kann sie ausstoßen, die Gesetze verlangen Steinigung. In diesem Moment, wo sie menschlich gesprochen vielleicht der einsamste Mensch auf der ganzen Welt ist, willigt sie ein in Gottes Plan und sagt, wenn Gott mich so führt, dann wird er auch für mich sorgen. Sie braucht Mut. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Das ist der weibliche Ausdruck für Knecht. Ich bin abhängig von meinem Herrn. Ich gehorche meinem Herrn. Aber ich werde auch versorgt von meinem Herrn. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Siehe, ich bin des Herrn Knecht. Zu diesem Satz brauchst du Mut. Dein Leben wirklich reinzugeben in die Hand des Herrn. Und für Paulus war Knecht dann der Ehrentitel, mit dem er sich so oft geschmückt hat. Das ist also das Zweite, wobei wir mit Maria in einem Boot sitzen. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, unser ganzes Leben Jesus anzuvertrauen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ein Ausdruck für Hingabe. Maria sagt nicht, weil ich glaube, will ich jetzt das und das in Angriff nehmen. Sondern sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich lasse dich machen, Herr. Ich gebe die Führung meines Lebens wirklich in deine Hand. Ich willige ein, dass du über mein Leben verfügst. Das ist Mut. Das Vertrauen. Und das wird Jesus nicht enttäuschen. Und das ist Marias persönlicher Beitrag zu Gottes Menschwerdung. Sie muss nicht kreativ selber irgendwas machen dabei. Sie kann nichts tun dabei. Aber was sie ist und was sie hat, das stellt sie Gott zur Verfügung. Und das meint Vertrauen. Was sie ist und was sie hat, das stellt sie Gott zur Verfügung. Und das will Jesus auch von dir. Was du bist und was du hast, das stellt Jesus zur Verfügung. Und das braucht Mut. Maria investiert nicht etwas für Jesus, sondern sie investiert sich selbst. Sie blieb damit ja ein normaler Mensch. Und was die Kunstgeschichte und die katholische Theologie später aus ihr gemacht haben, das hat ja mit der wirklichen Maria nicht mehr viel zu tun, wie wir hier sehen. Sie braucht weiterhin liebe Menschen, die sie im Glauben stärken. Deswegen wird sie sich wenige Tage nach dieser Begegnung auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth machen. Ein wunderbares Gespräch zwischen den beiden, das können Sie weiter lesen im Lukas-Evangelium, wo die beiden Frauen sich im Grunde genommen gegenseitig ermutigen und Elisabeth, die Jüngere, Maria unter ihre Fittiche nimmt. Und sie wird nie sündlos sein. Sie wird, wie wir, auf Gottes Vergebung angewiesen bleiben. Und das ist der dritte und entscheidende Punkt, bei dem Maria und wir in einem Boot sitzen. Wir brauchen Gottes Belehrung, wir brauchen Mut. Und wir brauchen, das ist das Dritte, die Vergebung unserer Schuld. Das ist das Dritte, was wir mit Maria teilen. Hier erweist sich Maria endgültig als eine von uns. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld. Das war auch Maria klar. Als sie nach 4 Tagen bei Elisabeth ankommt, da platzt es aus ihr heraus, ein inniges Dankgebet. Und dieses Dankgebet ist später bekannt geworden als das Magnificat. Das ist das erste Wort der lateinischen Übersetzung dieses Dankgebets. Magnificat, es macht groß, es erhebet, nämlich meine Seele den Herrn. Johann Sebastian Bach und viele andere haben diesen Lobgesang vertont. Luther hat ihn geliebt. Er hat gesagt, lerne von dieser Meisterin, wenn du Dank sagen willst. Es ist spannend, worüber Maria sich am meisten freut. Und nur diesen einen Punkt wollen wir uns noch anschauen. Und Maria sprach, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, meines Retters, heißt das. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Er hat große Dinge an mir getan. Und dann ist Vers 50 nochmal von Gottes Barmherzigkeit die Rede. Barmherzigkeit, das heißt unverdiente Gnade. Maria wusste, dass sie einen Retter braucht. Damit ist alles Gerede von ihrer angeblichen Sündlosigkeit oder von ihrer Mitwirkung bei der Rettung von der Platte gefegt. Einen Retter braucht sie, weil sie weiß, dass sie verloren ist. Einen Retter von Sünde, Schuld, von der Hölle, von der Gottesferne, vor Gottes Zorn. Maria weiß, dass sie einen Retter braucht. Und in Vers 49 steht auch der Grund, warum sie einen Retter braucht, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und vor einem heiligen Gott können wir sündige Menschen nicht bestehen. Da war Maria nüchtern und realistisch genug, das zu wissen. Dazu kannte sie auch das Alte Testament gut genug. Maria wusste, ich brauche einen Retter. Und diese Aktion, die Gott hier mit dem Messias startet und in die er mich einbezieht, um durch den Messias die Sünde zu beseitigen, diese Aktion kommt auch mir zugut. Und wenn sie dann von der Niedrigkeit spricht in Vers 48, dann meint sie nicht nur, dass sie menschlich unbedeutend ist, sondern meint sie auch, dass sie eine Sünderin ist, die Vergebung braucht. Und darum ist Marias Demut echt. Das ist keine angelernte Scheinfrömmigkeit, das ist nicht eine geheuchelte Unterwürfigkeit, sondern das ist eine ehrliche Selbsteinschätzung. Und das ist der wichtigste Punkt, an dem sie mit uns in einem Boot sitzt. Nicht nur, dass sie Belehrung braucht, nicht nur, dass sie Mut braucht, um Jesus ihr Leben hinzugeben, sondern dass sie Vergebung unserer Sünde braucht. Genauso wie du Vergebung deiner Sünde brauchst und ich Vergebung meiner Sünde brauche. Sonst haben wir keine Chance vor Gott. Darüber jubelt Maria. Und dann fügt sie noch hinzu, und das müssen wir heute als letztes klären, dann sind wir durch. Von nun an werden mich selig preisen, Kindeskinder. Was heißt das? Das heißt, von nun an werden sie mich glücklich schätzen. Sie werden sagen, Mann hat dies gut. Wenn einer dich selig preist, dann meint er damit, Mann hat der's gut. Mann hat dies gut. Und das meint eindeutig nicht, von nun an werden mich verehren oder gar anbeten, Kinder und Kindeskinder. Sondern sie werden sagen, Mann, ist die glücklich zu schätzen, dass sie dem lebendigen Gott begegnet ist, dass sie Vergebung ihrer Schuld bekommen hat. Und Mann, sind wir glücklich zu schätzen, wenn wir das von uns auch sagen können. Ein Freund hatte vor einigen Jahren in Österreich folgendes Erlebnis. Er besichtigte eine katholische Kirche, da kam eine liebe Frau ihm entgegen und wollte ihm ein Halskettchen mit einem Marienbild schenken. Und er hat das höflich abgelehnt, aus Gewissensgründen. Und dann hat die Dame gefragt, ja, verehren Sie nicht die Mutter unseres Herrn Jesus Christus? Und er hat geantwortet, ich ehre Maria, aber ich verehre sie nicht. Damit meinte er, ich bete sie nicht an. Sie ist nicht Gott. Knien wollen wir vor Jesus. Anbeten, verehren wollen wir Gott. Nicht Menschen. Maria hat in ihrem Wesen keinen Qualitätsvorsprung vor anderen Menschen. Maria ist eine von uns. Und deswegen ist sie eine Sünderin, die die Vergebung Jesu genauso braucht wie du und ich. An einer Wendemarke der Heilsgeschichte hatte Gott für diese junge Frau eine besondere Aufgabe. Das ist wahr. Marias besondere Aufgabe bestand darin, dass sie gewissermaßen der Kanal wurde, durch den Gott seinen Sohn Mensch werden ließ. Das war ihre spezielle Aufgabe. Sie wurde der Kanal, durch den Gott seinen Sohn in die Welt hineingeschickt hat. Und eines Tages wird es dann heißen, Christ, der Retter ist da. Und Maria wusste von Anfang an, diesen Retter brauche ich selber. Ich rühme mich, Gott meines Heilandes. Diesen Retter, der mich mit dem heiligen Gott ins Reine bringt. Diesen Retter, der meine Schuld vergibt. Diesen Retter, der meinen Hunger nach Leben stillt. Diesen Retter, der mir Frieden ins Herz schenkt. Und diesen Retter, der mir ewiges Leben gibt. Es war Marias historisches Vorrecht, dass sie diesem Retter die Krippe bereiten durfte. Noch viel wichtiger aber ist für Maria, genauso wie für uns, dass wir persönlich diesem Retter unser eigenes Leben öffnen. Dass wir ihn hineinlassen, ihn aufnehmen in unser Leben. Und dann mit Paul Gerhardt singen können: Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen. Dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Er will zu uns kommen. Er hat uns lieb. Amen.